Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 120 vom 11. Dezember 2024. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofile und guck mal an, da sitzt auch die Laura drin. Hallo Laura.
Hallo.
Na Laura, wie ist es denn eigentlich bei dir? Wir müssen jetzt mal vorab schicken, wir nehmen ein bisschen zeitiger auf sozusagen, aber es ist trotzdem schon Vorweihnachtszeit. Bist du denn schon in Weihnachtsstimmung?
Ja, auf jeden Fall. Die Weihnachtskisten sind schon vom Dachboden runtergeholt, das Adventsgesteck muss gebastelt werden, draußen ist schon die Weihnachtsbeleuchtung. Doch, das muss sein.
Ja.
Freue ich mich.
Schön, das freut mich, geht mir dieses Jahr auch so. Bei mir wechselt das immer so zwischen den Jahren. Mal habe ich ein bisschen mehr Bock, mal ein bisschen weniger. Aber dies Jahr auch sofort bei der ersten sich bietenden Gelegenheit, da ist ja so ein komischer Ewigkeitssonntag, da soll man ja noch nichts machen und so, aber den Tag drauf dann sofort alles raus. Bei mir steht alles voller Nussknacker und irgendwelche Sterne und es duftet nach Zimt und so. Es ist einfach schön, diese Zeit finde ich besinnlich. Man hört immer diese Lieder, ne? Weiß ich, wenn du mal so an unsere Weihnachtslieder denkst hier im deutschen Raum, ne, das ist alles so schwer. Wehmütig, ne? Das sind so eher, naja, es ist schon eher traurige Weihnachtslieder hier, ne? Maria durch den Dornwald ging und so, ne? Und da in Süd.
Kenn ich nicht.
Nee, kennst du nicht?
Nein.
Oder was weiß ich, Stille Nacht ist ja jetzt auch kein fröhliches Lied, sage ich mal, ne? So, ne? Das sind ja alles so, naja, wirklich wehmütige Lieder, ne? Und in Südamerika dagegen, ey, Feliz Navidad, alles ist super, alles ist klasse, wir haben Spaß und es wird gebacken und getanzt und gesungen, so sind da die Weihnachtslieder, ne? Und das finde ich ziemlich cool und das ist jetzt hoffentlich meine Einleitung in dieses Thema, Laura. Wir werden nämlich tatsächlich hier mal einen wissenschaftlichen Fokus das erste Mal auf Terra Preta legen, in einer Art und Weise. So. Jetzt ist es so, du hattest ja die Freude oder auch Bürde vorab abzustimmen, dieses Thema. Und ich habe dir ein paar Optionen quasi zur Verfügung gestellt. Du hast dich letztlich für Terra Preta entschieden. Wie bist du da drauf gekommen, Laura?
Oh, ich weiß nicht, weil ich das total spannend finde, weil ich davon tatsächlich noch nichts gehört hatte. Du hast mir dann ja schon einen kleinen Hint gegeben, was es so sein kann oder um was es geht. Und ja, da bin ich ja immer total offen für mal sowas ganz Exotisches Neues zu lernen und zu erfahren, was wir vielleicht nicht vor Ort haben oder womit wir noch keine Berührungspunkte hatten.
Okay, ja, das ist ein Argument. Das zeichnet dich auch aus, Laura. Du bist immer drauf bedacht, was Neues zu lernen, ja. Und
ich fand auch, es hat was heißt so Kulturelles halt auch und so, ne? Also wir sind ja generell so eine ganz ferne Region und es ist ja wirklich, weiß ich, ist spannend einfach.
Ja, das kann ich nur unterschreiben. Und es gab auch schon ganz viele Hinweise auf dieses Thema tatsächlich, ne? Zuletzt von Markus Dotterweich, wo ich es noch weiß, aber es ist wirklich auf allen möglichen Kanälen über LinkedIn, Instagram, Facebook und so immer wieder an uns herangetragen wurde, das Thema Terra Preta / Pflanzenkohle, ne? Das hängt ja miteinander zusammen. Und jetzt gebe ich dem Druck endlich nach, Laura, nach 2 Jahren, dass ich dieses Thema das erste Mal aufrufe. So, und was man auch noch dazu wissen muss, das mache ich mal aus Transparenzgründen deutlich. Ich habe ja bei Bruno Glaser studiert, von dem Herrn werden wir jetzt noch ein bisschen mehr hören in dieser Folge. Und habe auch die große Freude, immer noch von ihm unterwiesen zu werden. Und Bruno Glaser, dieser Name ist einfach untrennbar mit der Terra Preta verbunden. Laura, du hattest im Vorfeld, hatte ich dir so den Mini-Arbeitsauftrag gegeben, quasi eine kleine Doku anzuschauen über Terra Preta. Da hast du Bruno Glaser ja auch gesehen. Weiß nicht, was sind dir da für Gedanken gekommen? Wo sind wir überhaupt jetzt erstmal geografisch?
Soll ich verraten jetzt?
Ja, klar.
Soll ich jetzt sagen?
Ja, ja.
Wir befinden uns in der Regenwaldregion.
Ja, genauer.
Amazonas.
Richtig. Gebiet. Ja, genau. Ne? Das Amazonasgebiet Südamerika. Jetzt sagt ihr, Amazonas, so ein schnöder Fluss. Du bist ja auch so ein bisschen hydrologisch interessiert, Laura. Ne? Der Amazonas ist tatsächlich der mit Abstand wasserreichste Fluss der Erde. 206.000 Kubikmeter pro Sekunde. 206.000 Kubikmeter. Das muss man sich mal überlegen. Fließen da pro Sekunde durch den Gesamtquerschnitt dieses Flusses, nehme ich mal an. Und wenn man sich das nicht gut vorstellen kann, habe ich mir hier noch notiert, dass das Einzugsgebiet dieses Amazonas und all seiner Nebenflüsse also folglich etwa 6 Millionen Quadratkilometer groß ist. Einzugsgebiet, Laura, was heißt es?
Das heißt, das Wasser quasi aus diesem ganzen Gebiet fließt in den Amazonas rein. Also der bezieht sein Wasser aus diesem ganzen Gebiet. Also ja, aus einer Fläche von, was hast du jetzt gesagt?
Sechs Millionen Quadratkilometer. Ja, das ist wirklich, wirklich allerhand, ne? Und um dieses Gebiet geht's jetzt. Das ist schon, du hast ja gesagt, Regenwald. Warst du schon mal im tropischen Regenwald irgendwie?
Nee, das fehlt noch auf meiner Liste auch. Afrika und Südamerika.
Es ist sicherlich eine Region, weiß ich, ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen und du bist auf jeden Fall eine Freundin von wärmeren Temperaturen. Ich glaube, das würde dir dort, was die Temperaturen angeht, sehr gut gefallen. Aber
denk ich auch.
Die Luftfeuchte ist eben vielleicht das Problem, ne? Also es ist eben auch eine ziemlich hohe Luftfeuchtigkeit dort. Meinst du aber, würdest du dich trotzdem wohlfühlen, ja?
Ach, ich denke schon.
Ja, okay.
Da ist ja zu viel, da ist man ja sowieso dann zu aufgeregt, wenn ja alles so neu ist und spannend.
Ach so, da vergisst man dann zu schwitzen, ja.
Da ist ja dann alles nicht mehr so umständlich oder anstrengend oder
ja,
so.
Ja, richtig. Ne?
Da macht Regen nicht so viel aus wie hier zum Beispiel.
Ja, weil du das gerade sagst, Regen, ne? Also ich sitze ja hier in Leipzig. Das letzte Mal, als wir aufgenommen hatten, irgendwann hatte ich mal ein Klimadiagramm von Oldenburg rausgesucht, wo du gerade sitzt, ne? Ich habe jetzt mal Leipzig ausgewählt. Wir haben hier eine Jahresmitteltemperatur von 8,4 Grad Celsius, ne? Und Niederschlagssumme 516, also sagen wir mal rund 500 Millimeter, ne? Das ist so Leipzig. Also ich muss sagen, hier ist es auch gerade echt ungemütlich. Es regnet halt viel. Okay, Manaus in Brasilien, was mitten im Amazonasgebiet liegt, hat eine Jahresmitteltemperatur von 26,9 Grad Celsius. Ja, also das ist deine Wohlfühltemperatur, Laura. Das ist auch ein Tageszeitenklima dort, kein Jahreszeitenklima, ne? Also da sind die Temperaturschwankungen innerhalb eines Tages tatsächlich größer als die Schwankungen innerhalb eines Jahres. Ziemlich spannend. Jetzt hätte ich gesagt, Leipzig, Niederschlagssumme 500 Millimeter, dort sind es halt fast 2000, ne? Also das Vierfache ungefähr. Kann man sich vorstellen, grob, wie dort das Klima ist. Und wir reden hier heute über Terra Preta, also über Böden, die dort scheinbar in irgendeiner Art und Weise vorkommen. Man kann sich ja aus meiner Lehrbuchfolge beispielsweise bodenbildende Faktoren, in der ich ja auch erklärt habe, dass das Klima einer der bodenbildenden Faktoren ist, vorstellen, dass natürlich diese klimatischen Verhältnisse dort im Südamerika eine Rolle für diese tropischen Böden spielen. Aber, Laura, es geht natürlich auch um den menschlichen Einfluss im Amazonasgebiet und um die Frage, ob und wie Menschen im Amazonasgebiet überhaupt dort existieren können. Und meine Frage an dich, Laura, wenn du jetzt durch die Wildnis in Südamerika im Amazonasgebiet streifen würdest, keine technische Unterstützung, das ist verboten, also Smartphone ist weg und auch Elektrizität gibt's jetzt erstmal nicht, ne? Aber was bräuchtest du, um eine Siedlung zu gründen dort?
Ich muss jetzt gerade so viel an Seven vs. Wild denken.
Ja.
Okay, nein, aber grundsätzlich ist es ja auch so. Also was wir erstmal brauchen, sind ja irgendwelche Ressourcen quasi, dass man sich so irgendwie vielleicht gerade, wenn es da jetzt der Amazonas ist und es regnet total viel, dann möchte ich ja irgendwann mal gerne vom Regen geschützt sein. Das heißt, ich bräuchte schon Bäume oder die Pflanzenblätter, die mich irgendwie vor dem Regen schützen. Dann ist das nächste Mal natürlich gut Wasser. Habe ich da Trinkwasser, werde ich dort wohl rankommen. Aber ich brauche auch irgendwie, wenn ich länger irgendwie dort leben möchte, Nahrung oder irgendwas aufbauen müsste. Also entweder die es schon vorhanden gibt oder wenn man jetzt noch viel weiter denkt und größer denkt, bräuchte man halt auch einen fruchtbaren Boden, dass man irgendwie was anbauen kann.
Ja, richtig. Das finde ich ziemlich spannend. Da kann man ja auch noch länger drüber nachdenken. Was brauchst du so? Und du hast ja richtig gesagt, also im Regenwald, natürlich, du würdest jetzt nicht Trinkwasser nehmen, beispielsweise aus so einem stehenden, eutrophierten Gewässer, was schon umgekippt ist und was schon so komisch schweflig riecht, ne? Dann nimmst du natürlich kein Trinkwasser raus. Aber das ist dort in der Region eher nicht das Problem. So, du kannst ja beispielsweise das Regenwasser in irgendeiner Art und Weise auffangen.
Genau.
Ne? Okay, ja. Das ist Gesetz. Vielleicht auch einen Schutz vor der Witterung, den kannst du dir vielleicht auch mit dem Pflanzenmaterial dort, das ist ja ein Regenwald, das ist also Pflanzenmaterial, sicherlich auch Unterkünfte mit Holz dort. Ne? Also das kriegt man irgendwie hin. Aber du hast schon vollkommen richtig gesagt, es läuft halt alles irgendwie auf den Boden hinaus. Ne? Du brauchst einen ertragreichen Boden, auf dem du einfach ja was anbauen kannst, ne? Der auch wirklich in der Lage ist, da für dich nutzpflanzenmäßig was zu leisten. Weil alles, was Spaß macht, Laura, kommt irgendwie aus dem Boden. Ne? Also Tabak, Kokain, ne? Alkohol, ne? Zuckerrohr beispielsweise, was dann zu Rum verarbeitet wird. Ne? Das kommt natürlich, ist irgendwie bodenbasiert. Ne? Jetzt sagst du natürlich, ja, ich muss mich ja nicht pflanzlich ernähren, ich beiß gern mal in so ein Schweinchen rein. Ne? Aber das Schweinchen muss ja auch irgendwie ernährt werden. Ne? So, und das machst du natürlich auch mit Nutzpflanzen. Also es läuft irgendwie alles auf den Boden hinaus. Ne? Ja, und jetzt ist natürlich eine spannende Frage, nicht wie gelingt es Menschen heute dort zu siedeln, weil heute haben wir ja Technologie zur Hilfe, die uns einiges erleichtert, sondern die entscheidende Frage, die uns in dieser gesamten Folge jetzt begleiten wird, ist, wie ist es den Menschen in der Vergangenheit gelungen, dort zu siedeln? Und ist es ihnen überhaupt gelungen, in dieser Umgebung dort zu siedeln? Das ist die alles entscheidende Frage. Und Laura, jetzt, du hast jetzt schon eine Doku dazu angeguckt, aber mal aus dem Bauch heraus, was würdest du sagen? Ist das eine lebensfreundliche Region, was die Böden angeht, auf denen du was anbauen willst oder eher nicht?
Naja, aufgrund des Klimas, des hohen Niederschlages und der Temperatur sind die Böden, denke ich mal, sehr stark verwittert. Und wir haben auch eine sehr hohe oder extreme Auswaschung. Das heißt, diese ganzen basischen Kationen, also die ganzen Nährstoffe sind ausgewaschen. Das heißt, diese Böden werden vermutlich sehr nährstoffarm sein oder sind sehr nährstoffarm.
Ja, das kam jetzt wie aus der Pistole geschossen. Das weißt du als Fachfrau natürlich. Ne? Das ist auch vollkommen richtig. Ne? Aber das muss man sich einfach auch nochmal zu Gemüte führen. Ne? Das ist ein ganz anderes Klima. Und wenn ihr meine Lehrbuchfolge zur physikalischen und vielleicht auch zur chemischen Verwitterung in Kombination gehört habt, die kann man sehr gut aufeinander folgend anhören, dann wisst ihr auch, dass unterschiedliche Klimate quasi auch unterschiedliche Verwitterung bedingen.
Genau, und was wir noch hinterherhängen müssen, wenn ich jetzt gerade von basischen Kationen und Auswaschung gesprochen habe, also was bedeutet nährstoffarm, das heißt Natrium, die Kation Natrium, Kalium, ja. Calcium, Magnesium zum Beispiel sind dann ausgewaschen. Und das sind ja solche Ionen oder Substanzen, die wir zum Düngen ja auch nehmen, die Pflanzen brauchen.
Ja, und genau, ne, also basische Kationen ist natürlich ein Thema. Und das jetzt nochmal im Kontext betrachtet der Verwitterung, was basische Kationen, Austausch, Auswaschung, was hat's auch, was soll das eigentlich? Wir müssen uns bewusst machen, dass wir unter diesen klimatischen Verhältnissen dort wirklich die extremsten Formen der chemischen Verwitterung, ne? Also in diesen Regionen überwiegt tatsächlich chemische Verwitterung, ne? Lösungsverwitterung beispielsweise, Hydratationsverwitterung und so weiter, ne? Und das in der extremsten Form. Also das geht viel schneller. Das findet in viel größerem Umfang statt und das findet vor allem auch in einem Umfang statt, den wir hier in unseren Breiten gar nicht beobachten können rezent. Ne, also das ist uns völlig fremd. Ne? Deswegen, also wenn du auch als Wissenschaftlerin dort in diesem Bereich arbeitest, musst du dich erstmal tatsächlich auch mit diesen neuen bodenkundlichen Verhältnissen dort erstmal zurechtfinden. Musst erstmal fähig sein, das auch tatsächlich zu begreifen. Ne? So, das ist also das eine. Ne? Dein großer Auftritt, Laura, kommt gleich noch. Wir werden gleich noch über Austausch sprechen und basische Kationen. Das steht alles auf der Agenda. Aber das ist mal das eine. Ne? Die Böden dort sind sehr tiefgründig, sind sehr alt, Jahrhunderttausende bis Jahrmillionen tatsächlich, ne? Und sind eben extrem stark verwittert. Was heißt denn das jetzt extrem stark verwittert? Ne? Also wenn irgendwas verwittert, das heißt, da finden natürlich so Auflösungen statt, ne? Und dann bildet sich aber auch manchmal was neu. In Böden finden Neu- und Umbildungsreaktionen statt, das kennen wir von Tonmineralen. beispielsweise, ne? Der Bodentyp, in dem eine extreme Verlagerung und Neubildung von Tonmineralien stattfinden kann, in diesen Breiten, ist der Akrisol, ne? Den hattest du rausgesucht, das ist die internationale Bodenklassifikation WRB, die klassifiziert auch solche Böden, ne? Also extreme Tonverlagerungsböden, und wenn es um die Neu- und Umbildung von Eisenmineralen geht, also vor allem das Mineral Hämatit und das Mineral Goethit.
Dann genau, mit der schönen roten Farbe.
Ja, genau. Ne, also, Hämatit, das ist ja, ne? Genau, diese Böden eben angereichert mit Goethit und Hämatit, ne? Das ist zum Beispiel der Ferralsol, ne? Oder der Plintisol. Das sind zwei Referenzbodengruppen der WRB. Und das sind einfach Böden, in denen diese Minerale sich neu gebildet haben und in extremer Weise ausgefallen sind. Ne? Das zeigt sich auch in so einer blutroten Farbe der Böden. Jetzt sagst du natürlich, okay, Christoph, jetzt lehn dich mal nicht zu weit aus dem Fenster hier. Da sind doch Minerale drin, Goethit und Hämatit, also Oxide und Hydroxide des Eisens, ne? Okay, und weiß gar nicht, was du hast, Christoph. Das sind doch bestimmt gute, nährstoffreiche Böden, weil Oxidminerale sind ja auch Austauscher. Ne? Die haben ja eine Oberfläche und an denen werden ja auch Ionen ausgetauscht. Hast du zufällig auf dem Schirm, warum das gerade in diesen Breiten ein Problem ist, dass eben diese Eisenminerale dort überwiegen, mengenmäßig?
Naja, vielleicht aufgrund des Ladungsnullpunktes. Also das, es gibt ja so eine, also die Eisenoxide haben ja Oberflächen, woran andere Ionen sorbieren können. Die sind ja geladen. Und ab einem gewissen pH-Wert funktioniert das halt nicht mehr so. Also da haben die, ich denke mal, also weil der pH-Wert, der ist ja da schon so niedrig, aha, dass das System nicht mehr greift, sozusagen. Hm. So beschreiben könnte.
Ja. Ja, geht schon in die richtige Richtung. Ich würde das, glaube ich, mal so runterbrechen. Also egal, ob es Minerale sind oder auch die organische Bodensubstanz, die haben natürlich alle eine Oberfläche in irgendeiner Form. Und tatsächlich materialspezifisch haben diese Oberflächen einen Ladungsnullpunkt. Und der ist definiert als ein bestimmter Boden-pH-Wert, der eben diesen Ladungsnullpunkt einfach abbildet. Und das hat einfach was mit den Eigenschaften dieser Oberflächen zu tun. Und da ist es so, wenn der pH-Wert gleich diesem Ladungsnullpunkt ist, dann ist auf der Oberfläche des jeweiligen Aggregatstoffs, des jeweiligen Kristalls, sind die Ladungen tatsächlich ausgeglichen. Gleich viele positive wie negative Ladungen haben wir dann an dieser Oberfläche. Ist der pH-Wert kleiner als dieser Ladungsnullpunkt, dann überwiegen natürlich in der Sorption quasi die Wasserstoffionen, weil der pH-Wert hat ja was zu tun mit der Aktivität bzw. Konzentration der Wasserstoffionen in der Bodenlösung. Ne?
Ist quasi definiert darüber?
Genau, ja. Und die sorbieren dann, weil es so einen gewissen, naja, wie soll ich sagen, so einen Sorptionsdruck gibt dann aus der Lösung an diese Oberflächen. Und das führt dazu, dass die Oberflächen dann überwiegend positiv geladen sind.
Positiv geladen sind.
Genau.
Ja, also die Ladung verändert sich dann.
Ja, ganz genau.
Oberflächenladung, so.
Richtig, genau. Und das ist so diese variable Ladung, sagt man dazu. Und das hängt eben vom Material ab und vom entsprechenden Ladungsnullpunkt. Und das ist hier genau das Problem bei diesen tropischen Böden. Wir haben eben einen deutlichen Überschuss an diesen Eisenmineralen. Und die haben einen Ladungsnullpunkt, der extrem hoch ist im Vergleich zu Tonmineralen und der organischen Bodensubstanz. Dieser Ladungsnullpunkt ist...
Ist der bei über 10, 9?
10? Ja, der ist so im Bereich von 9, also 8,5 bis 9,5, so irgendwo in diesem Bereich liegt der. Und jetzt haben wir einfach ein Problem dadurch, dass, ich glaube, da erzählen wir nicht zu viel, ne? Der Boden-pH ist eigentlich im chronisch sauren Bereich, vor allem bei tropischen Böden, ne? Und das heißt, wir haben einen extrem positiven Ladungsüberschuss auf diesen Oberflächen der Minerale. Und das heißt, negative Ionen, sogenannte Anionen, sorbieren bevorzugt daran. Phosphor, essentieller Pflanzennährstoff. Das Phosphation negativ geladen. Diese Phosphatfixierung nennt man das, ist wirklich ein schwerwiegendes Problem für Nutzpflanzenanbau. Also für die Pflanzen dort ist es kein Problem. Die haben sich damit arrangiert, ne? Aber wenn du dort Nutzpflanzen anbauen willst, die mitunter einen hohen Phosphatbedarf haben, ist das dort halt wirklich ein Problem. Also das Phosphat im Boden ist fixiert an diesen Austauscheroberflächen der dort typischen Böden. Ne? Ferrisol, Plintisol und sicherlich auch Acrisol. Ne? So, das ist mal das eine. Und jetzt sagst du mir aber, ha, okay Christoph, argumentativ hast du mich jetzt aus dieser Mineralecke rausgekickt. Aber du könntest ja zum Beispiel auch sagen, Christoph, der Regenwald, ne, so wie ich den Regenwald kenne aus Dokumentationen, und du wirst ja auch irgendwann mal hinfahren, ist doch extrem viel Biomasse, die da produziert wird. Das ist ja organische Substanz. Warum geht denn diese organische Substanz nicht in den Boden und betätigt sich dort als Nährstofflieferant und Austauscher? Sagst du doch jetzt, du guckst schon so, Laura.
Ja, aber du hast ja eben schon gesagt, dass die Verwitterung dort auch extrem schnell aufgrund dieser Klimabedingungen voranschreitet. Und so könnte ich mir ja auch vorstellen, dass die Zersetzung von organischem Material auch super schnell voranschreitet und quasi alles, was auf dem Boden fällt sozusagen, wird super schnell zersetzt und rauscht dann quasi auch mit dem Niederschlag quasi durch den Boden durch und ist nicht im Boden verfügbar.
Ja.
Oder bleibt nicht im Boden.
Quasi. Ja, genau. Und das muss man einfach auch begreifen, ne? Und das ist auch ein erheblicher Unterschied zu Waldökosystemen unserer Breiten beispielsweise, ne? Hier akkumuliert im Waldboden, der ja immer noch Boden des Jahres ist, ne? Akkumuliert ganz viel organische Substanz durch den Streufall, ne? Das hat einfach was damit zu tun, dass mehr auf den Waldboden fällt an Streu, als die dortigen Organismen zersetzen können, ne? Und das hat auch was mit der Temperatur zu tun. Im Winter ist kalt, da haben die keine Lust, irgendwas zu zersetzen oder sterben auch mitunter. Ne? Das ist dort anders. Dort sind massenweise Organismen, die einfach nur drauf lauern, dass das nächste Blatt auf den Boden fällt und die sich sofort dran machen, das dann zu zersetzen. Ne? Das heißt, wir haben eine hohe, man nennt das Netto-Primärproduktion. Ne? Also das ist tatsächlich die Biomasse, die abzüglich Atmung und so real produziert wird, die ist ungefähr doppelt so hoch, diese Netto-Primärproduktion, als hier bei uns in gemäßigten Breiten. Ne? Ungefähr 15 bis 25 Tonnen pro Hektar und Jahr ist die Netto-Primärproduktion. Bei uns ist es so 10 Tonnen pro Hektar und Jahr in einem Wald. Ne? Und es ist aber auch ein extrem hoher Stoffumsatz. Und das führt dazu, dass diese Ökosysteme dort in den tropischen Regenwaldregionen zwar extrem viel produzieren, hohe Verwitterung, es gibt einen extremen Artenreichtum, also das Amazonasgebiet ist ja tatsächlich die artenreichste Region auf unserem Planeten. Es ne? ist eine extreme Artenvielfalt, aber das sind auch extrem fragile Systeme. Ne? Bei jeder Störung, Brandrodung ist ja immer so ein Thema, gerade mit Bolsonaro und so, ne? Bei jeder Störung dieses Systems oder auch der Klimawandel eben, droht das sofort zu kippen, weil dann diese Nährstoffflüsse eben in den Boden teilweise versiegen. Das führt dann zu einem Artensterben und dann setzt sich die Kette immer weiter fort. Ne? Also es ist tatsächlich ein sehr fragiles, aber auch ein hochproduktives Ökosystem. Das muss man an der Stelle mal begreifen. Und jetzt die Frage, wie kann es Menschen in diesem Ökosystem möglicherweise gelingen, dort auch tatsächlich zu existieren? Das ist ja, wäre ja auch so eine Frage. Ne? Also du musst irgendwas anbauen. Es wird dir aber durch die Umweltbedingungen, speziell durch die Bodenzustände dort verwehrt. Ne? Was machst du, Laura?
Tja, das ist jetzt die Frage, ne?
Genau.
Das wollen wir jetzt hier klären, oder?
Ja. Und das
ich würde ja irgendwas machen. Also heutzutage würde ich natürlich düngen und irgendwas draufgeben auf den Boden sozusagen, ganz vereinfacht gesagt, um den pH-Wert anzuheben, um Nährstoffe zuzuführen dem System, aber ja, früher muss man ja auf eine andere Art und Weise so einen Dünger hergestellt haben vielleicht.
Genau, ne? Und das ist genau die Richtung, in die es geht. Es gibt noch eine andere Alternative, die ich nur der Vollständigkeit halber hier noch erwähnen möchte. Das ist eine Landbewirtschaftungsform, die nennt sich Shifting Cultivation. Wird manchmal im deutschsprachigen Raum so mit Brandrodungswanderfeldbau. Das ist ein herrliches deutsches Wort, ne? Brandrodungswanderfeldbau. Das heißt, du legst an einer ausgewählten Stelle halt dein Feld an, deine Kultur, machst da Brandrodung, also alles, was Wald, Bäume sind und so, das wird erstmal gerodet und abgebaut, ne? dann baust du dort über einen begrenzten Zeitraum, also so eine Vegetationsperiode, baust du dort eben deine Nutzkulturen an. Das, dafür reicht ja die Qualität des Bodens gerade, ne? Und dann ziehst du weiter, ne? Und suchst dir die nächste Parzelle aus. Und das rotiert quasi im Laufe von, keine Ahnung, 5 bis 10 Jahren, ne, wird dann immer weiter gewandert zur nächsten Parzelle. Und in den zurückliegenden 5 bis 10 Jahren hat sich eben die erste Parzelle vom Anfang wieder einigermaßen erholt. Ne, haben sich die Böden quasi wieder erholt von diesem Feldbau und dann wird dort wieder angefangen. Also das ist eine Möglichkeit. Und das ist aber eine Landnutzungsform, die sehr viel Fläche beansprucht und die dazu führt, dass dort gar nicht so viele Leute pro Quadratkilometer eigentlich theoretisch siedeln können. Ne? Weil es wäre viel Flächenokkupation, wenig Nutzen. Und ich habe euch jetzt in die Shownotes mal eine oder zwei Dokus gepackt, von denen du eine dir ja angeschaut hast, Laura, ne? mit Bruno Glaser entsprechend. Sehr gute Dokus, wie ich finde. Und da formuliert er auch, dass man quasi bis vor, sagen wir mal, 120 Jahren tatsächlich, da hat die Terra Preta-Forschung dort angefangen, ne? Und auch teilweise bis in die jüngere Vergangenheit davon ausgegangen ist, dass dort in diesem Amazonasgebiet aufgrund der Umstände nur etwa 1 bis 3 Menschen pro Quadratkilometer gelebt haben. Ja, das ist so die Grundannahme gewesen. Und mit der Terra Preta, mit der Erforschung.
Das muss ja, genau, irgendwie sagen, da müssen sie ja irgendwas entdeckt haben.
Ja.
Weshalb sie jetzt eine andere Vermutung
anstellen. Richtig, genau. Und das ist Bruno Glasers Kernanliegen gewesen, schon in seiner Dissertation hat er sich damit beschäftigt und das dann immer weiter ausgearbeitet. Und da ist quasi diese Veröffentlichung, die ich heute hier auf euch hinwerfen möchte sozusagen, ein ziemlich gutes Überblickspaper. Das Paper heißt State of Scientific Knowledge on Properties and Genesis of Anthropogenic Dark Earths in Central Amazonia von Bruno Glaser und Iago Jonathan Bürk im Jahr 2012 in Geochimica et Cosmochimica Acta, das ist ein Journal, was unter Elsevier publiziert wird, veröffentlicht wurden. Jetzt sagst du natürlich, du guckst schon so, Laura, 2012, das ist ja ganz schön, das sind nicht mehr so ganz aktuell, ne? Das soll jetzt ja sagen, ne?
Mensch, das ist ja jetzt nicht mehr so ganz aktuell.
Ist ja nicht so ganz mehr aktuell.
Das ist ja schon 12 Jahre her.
Das ist doch 12 Jahre, ne? Und da ist auch was dran. Es sind nicht mehr alle Inhalte unbedingt aktuell. Die nicht mehr so aktuell sind, spare ich an der Stelle mal aus. Aber es ist nichtsdestotrotz immer noch ein sehr...
Ja, gut, man darf ja nicht vergessen, das war dann seine erste Arbeit darüber.
Nee.
So zum Beispiel. Aber ja. Aber es war ja am Anfang dieser Entdeckung.
Nee, seine erste Arbeit war 1998 oder so, da hatte seine Diss gemacht. Das ist, glaube ich, ist dieses Paper an einem Punkt entstanden, als man ganz viel Wissen gesammelt hat genau. Und das ist quasi nochmal ein Review, ne? Und das machen wir hier ganz besonders gerne, dass man quasi so Reviews nimmt, um quasi, das heißt ja auch State of Scientific Knowledge, ne? Also sozusagen den Stand des Wissens nochmal zusammenzufassen. Und wenn du in dieses Paper mal reinschaust, dann siehst du direkt auf der zweiten Seite quasi eine schöne Gegenüberstellung. Und beschreib doch mal, sind zwei Bodenprofile nebeneinander und beschreib doch mal, was du siehst.
Genau, also wir sehen auf der einen Seite, auf der linken Seite, ein typisches Ferralsohl-Profil. Das heißt, die Oberfläche ist wirklich nur ganz leicht braun und gefolgt ist das von so ein bisschen, sag ich mal, ja, rötlich-braun, aber es ist eher alles hellbraun. Die ersten, ich kann es leider nicht erkennen, wie viel Zentimeter dunkler braun. Und genau, dann sieht man ab, die Tiefen kann ich leider wirklich nicht erkennen, den Unterboden. Naja, aber auf jeden Fall, was der Unterschied ist, daneben sehen wir Bodenprofil und das ist eigentlich fast schwarz. Also auf der gleichen, mehrere Zentimeter tief, wirklich ganz schwarzer Boden.
Ja, das ist ein krasser 10er Unterschied.
10 Zentimeter.
Ja. Krasser Unterschied, also, oder? Wenn du die.
Ja.
Ja. Und wenn ich dir jetzt sage, dass man dort in dieser Amazonasregion tatsächlich beide Befunde, also beide Bodenprofile im Abstand von, sagen wir mal, wenigen 100 Metern voneinander finden würde, da würdest du mir doch einen Vogel zeigen. Ne?
Sag, wow,
das passt ja nicht. Ne? Wie kann das
sein? Ja, also man muss sich wirklich die Farbe, es ist wirklich ein ganzes leichtes, leicht braun bei dem Ferralsohl, wie ein bisschen dunkler als so ein Sand.
Ja.
Und dann daneben haben wir wirklich ein Schwarz ist wie so eine richtig schöne Humusauflage, aber mehrere Zähne, also bis wahrscheinlich 50 Zentimeter, 60 Zentimeter Tiefe. Richtig dunkel.
Ja, ne, richtig, richtig. Daher kommt auch der Name übrigens Terra Preta, ne, das ist portugiesisch eben für schwarzer Boden.
Schwarze Erde.
Genau, schwarzer Boden, schwarze Erde, ne, je nachdem. Und das ist die Beschreibung. Das ist ein interessanter Befund. Diese Böden hat man dort gefunden, wie gesagt, schon vor über 120 Jahren. Ich glaube, 1870 ist tatsächlich so die erste Forschung dort losgegangen über diese Böden und hat sich weiter fortgesetzt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wodurch zeichnen sich diese Böden eigentlich aus? Ne? Also klar, schwarze Farbe, aber wir wissen ja auch aus dem Alltag, ne, wenn ich so an meine Mode denke, die ich mir so ansehe, ne, schwarz, die Farbe ist natürlich nicht alles. Ne? Es kommt noch weitere Sachen an.
Ja, aber trotzdem, die Farbe allein zeigt ja schon, dass da irgendwas passiert sein muss, weshalb der Boden da anders ist.
Genau.
Also, oder dass der Boden dort anders ist.
Ja, und was, worauf deutet eigentlich eine dunkle, schwarze Färbung von Böden hin?
Ja, organikreich.
Genau, ne, und das hatten wir jetzt aber im Vorfeld eigentlich schon ausgeschlossen bei den typischen Böden dort. Ne. Organische Substanz wird ziemlich schnell verstoffwechselt, verwurstet, die gelangt gar nicht in den Boden und daher ist auch gar nicht die Möglichkeit, dass sie dort großartig gespeichert wird. Ne. Aber hier scheint ja irgendwas dran zu sein. Naja.
Ja, und so mächtig, ne? Also in so tiefe Tiefen sozusagen.
Richtig, richtig, ne? Und da kann man zum Beispiel sich anschauen, okay, wie unterscheidet sich denn der Gehalt an organischem Kohlenstoff, ne, zum Beispiel von den typischen Ferralsols, die dort halt vorkommen. Ne? Ja, und da sieht man halt in dieser Darstellung, die du jetzt auch vor dir hast, ne, erstmal was den gesamten organischen Kohlenstoff angeht, ne, da ist eben eine Differenz von 100%, ne, Terra Preta versus Ferralsol. Ne, das ist diese Differenz, die da dargestellt ist, ne? Und das ist aber nicht das Einzige. Dann ist da noch ein Balken BC, ne? Das steht für Biochar in dem Fall, ne? Kann aber auch für Black Carbon stehen, ne? Das sind also, Black Carbon sind hocharomatische Verbindungen, die quasi typischerweise durch Verbrennung entstehen, ne? Das hat man auch gefunden in diesen Terra Preta-Böden, ne? Und sogar in einer Differenz von 1000%. Diese Darstellung dort ist extra logarithmisch aufgetragen, damit man das überhaupt darstellen kann, ne? Und das erhöht natürlich auch die Austauschkapazität dieser Böden, ne? Also höherer Gehalt an organischem Kohlenstoff, extrem höherer Gehalt an Black Carbon bzw. Biochar, ne? Und natürlich dadurch auch eine extrem erhöhte Austauschkapazität dieser Böden. Das ist mal so ein grundlegend physikochemisch quasi ein Unterschied zu den Ferralsols. Wie sieht's denn jetzt im pH-Wert aus? Das haben wir ja auch gesagt. Dort ist eine extrem chemische Verwitterung. Es läuft alles auf eine Bodenversauerung hinaus und typischerweise diese Ferralsolböden haben so einen pH-Wert zwischen 2 und 4. Ne? Das ist so ein typischer Bereich, den man mal lehrbuchmäßig gelernt hat. Da sehen wir auch in der Darstellung, aha, im Oberboden bei Terra Preta-Böden hat das so ein Range von 5 pH 5,2 bis 6,4. Also das geht tatsächlich schon in den schwachsauren Bereich. Ne? Bis 6,4 ist fast schon neutral. pH 7 ist neutral. Ne? Das ist natürlich... Ne, denkt man mal ein bisschen weiter so, Nährstoffverfügbarkeit, Pflanzenwachstum. Ne? Dieser neutralere pH-Wertbereich ist natürlich deutlich besser geeignet für Pflanzenwachstum. Ne? Mhm. Ist auch noch was. Und daneben dargestellt siehst du auch die Aluminiumtoxizität beispielsweise. Ne? Das ist eben auch so ein Ding. Bei dieser extremen chemischen Verwitterung, bei dieser extremen Bodenversauerung führt das eben auch dazu, dass Aluminium aus mineralischen Verbindungen beispielsweise freigesetzt wird. Ne? Und das ist bei Terra Preta-Böden entsprechend auch reduziert, ne? Eine Aluminiumtoxizität. Deutlich geringer und unterscheidet sich auch signifikant, das zeigt dieses Sternchen dort, ne? Tatsächlich von den Unterbodenbereichen beispielsweise. Ne? Okay. Also daraus kann man schon schlussfolgern, es ist scheinbar mit den Terra Preta-Böden irgendwas passiert. Also irgendwie ist organischer Kohlenstoff, irgendwie ist Black Carbon, / Biochar, wie auch immer man es nennen möchte, über den Oberboden in diese Böden eingetragen worden und hat dazu geführt, dass sie eben nachhaltig imstande waren, tatsächlich auch organischen Kohlenstoff zu speichern. Das hat dazu geführt, dass der pH-Wert in diesen Böden abgepuffert ist und noch so nette Nebeneffekte, wie zum Beispiel, dass die Aluminiumtoxizität reduziert ist. Und aufgrund der fortgeschrittenen Zeit will ich dich nur noch mal auf das danebenstehende Diagramm quasi, ne, mit der Nährstoffverfügbarkeit, also ausgewählte Nährstoffe, sind dargestellt in Terra Preta-Böden, und zwar im Hinblick auf ihren Totalgehalt, ne, und im Hinblick auf ihre Verfügbarkeit und auch wieder im Vergleich zu Feralsols, die dort typischerweise vorkommen. Ne. Und da sehen wir eben auch, bei ganz vielen essentiellen Nährstoffen, wie beispielsweise Phosphor, Calcium, Magnesium, ne, sind sowohl die Vorräte als eben auch die Verfügbarkeiten erheblich erhöht im Vergleich zu den Feralsols. Ne? Und das sind alles Pflanzennährstoffe, ohne die du gar nicht auskommst. Ne? Ja, das soll uns an dieser Stelle mal genügen, glaube ich, zu den physikochemischen Eigenschaften. Und man fragt sich jetzt aber ganz einfach, wie kann das sein? Ne? Also wie entsteht potenziell ja in einer Region, in der eben Feralsols vorkommen, so ein tiefschwarzer Böden mit all diesen Eigenschaften, die wir jetzt gerade genannt haben? Ne? Wie kann das sein? Hast du eine Idee, Laura?
Naja, also erstmal, wenn wir vom Black Carbon her sprechen, das ist ja quasi ein anthropogenes Erzeugnis. Das heißt, das ist ja die Kohle oder Asche, die bei so einer Verbrennung quasi entsteht. Das deutet ja schon mal darauf hin, dass da irgendwie Menschen zugange waren.
Ja.
Genau, aber das alleine würde ja jetzt nicht ausreichen, um zu erklären, wie auch diese Nährstoffverfügbarkeit plötzlich so angestiegen ist und der pH-Wert auch angehoben wurde. Das heißt, ich vermute, dass da noch andere organische Substanzen irgendwas dazugegeben wurde, um halt diese, sag ich mal, die Zersetzung von diesem organischen Material aber auch so ein bisschen zu entschleunigen.
Ja, richtig.
Vielleicht. Also um das, was man im Boden halten möchte, im Boden zu halten.
Ja.
Und so diese ganzen Nährstoffverfügbarkeiten pH anzuheben.
Ja, das ist ein guter Punkt. Kommen wir mal auf Verbrennung zu sprechen. Ne? Natürlich Verbrennung, also Menschen verbrennen Zeug. Ne? Dadurch können solche Verbrennungsrückstände entstehen. Aber gibt es noch andere Ursachen für Brände? Oder gibt es Umstände, in denen dort eine Verbrennung stattfinden könnte?
Also wenn ich jetzt so an eine Siedlung denke, dann denke ich, die haben Feuer gemacht, um zu kochen.
Ja, aber es gibt ja auch Waldbrände, ne?
Ja.
Zum Beispiel, ne? Das wird eben auch diskutiert. Das ist ja wichtig, dass man das mal gegenüberstellt. Ne? Gibt es jetzt natürliche Ursachen, unter denen sich diese Böden hätten bilden können? Oder ist das wirklich rein menschlich induziert? Ne? Natürlich gibt es natürliche Ursachen, die eben dazu führen, dass so Black Carbon in diese Böden eingetragen wird. Und das sind zum Beispiel Waldbrände. Ne? Und wir haben hier aber ein Gehalt dieses Black Carbons von etwa 50 Tonnen pro Hektar. Ne? Das ist so die. Und das ist wirklich gewichtig. Und sie diskutieren hier, dass das bedeutet hätte, dass etwa 25 Totalwaldbrände dort hätten stattfinden müssen, ne? In irgendeinem Zeitraum. Ne? Also da wächst ein Wald auf, brennt komplett ab, ne? Dann wächst er wieder auf, dann brennt er komplett. Das sind ja auch Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte, die zwischen solchen Ereignissen entstehen, ne? Und theoretisch hätte das sein können, aber ja, man muss jetzt dazu wissen, dass die Terra Preta dort nicht flächendeckend vorkommt, sondern wirklich nur an ausgewählten Orten. In Flussnähe vor allem, ne, so richtig die Mäander so schön am Amazonas entlang, ne, da gibt's auch mal so einzelne Fleckchen, die ein bisschen tiefer im Wald drin liegen, ne. Aber wenn ein Waldbrand wäre, dann wäre das ja flächendeckend, ne, über große Flächen möglicherweise, ne, in denen sich eben diese Ereignisse zugetragen haben müssten, ne. Und das scheidet aus Sicht der Autorinnen und Autoren also definitiv aus als natürliche Ursache quasi. Ne? Und dann kann man sich natürlich noch die Nährstoffverhältnisse in diesen Terra Preta-Böden anschauen. Ne? Und auch da haben sie eben einen Widerspruch gefunden, haben gesagt, es kann jetzt natürlich sein, dass Asche beispielsweise, ne? Also wenn du eine Verbrennung hast, auch eine natürliche Verbrennung, dann wäre ja Asche beispielsweise ein Nährstofflieferant. Ne? Und vor allem, was Phosphor angeht, ne, das muss man auch wissen, in Asche ist ein hoher Anteil Phosphor enthalten, aber auch Calcium, Kalium und Magnesium. Ne? Kannst du dir vorstellen, in einer Flussregion wie beim Amazonas, was noch eine potenzielle Nährstoffquelle sein könnte?
Nee.
Nee?
Sehe ich jetzt nicht gerade. Nee.
Ja, zum Beispiel so pflanzliches Material, also von,
so,
keine Ahnung.
So angeschwemmt
von,
ist dann
was. Ja, naja, so, ne, es gibt ja auch Wasserpflanzen beispielsweise, ne? Oder auch, wenn du mal an den Nil denkst zum Beispiel, ne, ist ja eine fruchtbare, man sagt ja immer diese Nilüberschwemmung, ne, dass das den Leuten damals quasi so die Fruchtbarkeit der Böden beschert hat. Also auch das wurde diskutiert in der Literatur, ne, dass quasi dieser nährreiche Schlamm, ne, aus den periodischen Überschwemmungen des Amazonas vielleicht auch dorthin gebracht wurde von Menschenhand. Aber beides erklärt nicht die Nährstoffmuster, die man in Terra Preta Böden findet. Das sind völlig andere Nährstoffverhältnisse, völlig andere Nährstoffgehalte. Und das hat die Autorinnen und Autoren eben dazu geführt, zu sagen, okay, wir haben hier bei den Terra Preta Böden einen menschlichen Ursprung. Die sind also menschlich erzeugt. Und es ist wirklich eine einzigartige Komposition an Materialien, an Inkredenzien, an, wenn du so willst, an Düngemitteln, die verwendet wurde und diesen Böden beigegeben wurde, die dazu geführt haben, dass es sich eben zu Terra Preta Böden entwickelt haben. Und jetzt habe ich schon gesagt, okay, Asche, wir haben über Pflanzenreste auch ein bisschen diskutiert und wir haben Black Carbon diskutiert, ne? Was könnte jetzt die entscheidende weitere Substanz sein, die noch hinzugegeben werden müsste, um das Nährstoffverhältnis von Terra Preta Böden hinzukriegen, Laura? Hast du eine Idee?
Ja, vielleicht noch so Essensreste oder sowas, wenn da schon jemand gelebt
hat. Sehr gut, ja.
Sowas, also in Richtung Kompostierung.
Richtig, genau. Essensreste und Kacke, Laura, Kacke.
Ja gut, das wollte ich jetzt nicht so aussprechen. Wusste ich nicht ganz,
es,
wie.
Es läuft alles auf Kacke hinaus, ne? Und dazu auch ein Hinweis auf meine Folge 113, Archäologie am Ullafelsen. Da habe ich das auch mal andiskutiert und spare ich mir an der Stelle einfach auch aus, dass wirklich auch tatsächlich menschliche und tierische Fäkalien, die haben auch einzigartige Signaturen, was sogenannte Fäkalbiomarker angeht. Aber man kann sich auch vorstellen, dass da eben auch eine einzigartige Nährstoffkomposition dahinter steckt. Ne? Und das ist sozusagen dann das Schlüsselelement, ne? In der Nährstoffkomposition hier.
Also ich stelle mir das jetzt quasi dann so vor, dass so wie wir oder wie jetzt noch Felder mit Gülle befahren werden sozusagen oder mit Mist manchmal, dass die dort auf ihre Anbauflächen einfach dann ihre Exkremente, die Lebensmittelreste, also die Reste von Lebensmitteln aufgegeben haben, plus nochmal Pflanzenreste, plus dann die Asche, nochmal die Kohle.
Richtig, genau. So ungefähr kann man sich das vorstellen.
So können wir uns das vorstellen, ne?
Ja,
genau.
Ne? Und das ist eben der Clou an diesen Böden. Ne? Also man hat schon 2012 nach Jahrzehnte, man muss sagen, über 100 Jahren Forschung dann herausgefunden, dass diese Terra Preta Böden mit an Sicherheit grenzt oder mit sehr großer Wahrscheinlichkeit menschlichen Ursprungs sind. Ne? Und Bruno Glaser ist es eben gelungen, auch durch Methodenentwicklung beispielsweise, herauszuarbeiten, welche Komponenten tatsächlich dazu geführt haben, dass diese Terra Preta Böden sich entwickeln konnten, ne? Und so krass unterschiedlich sind. Ne?
Wie hat er das gemacht?
Das ist Methodenentwicklung. Das ist auch ein Arbeitsschwerpunkt von seiner Professur Bodenbiogeochemie. Habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Ne? Das hat man zum Beispiel, also es ist ja eine Frage, wie du zum Beispiel diese Pflanzenkohle, ne, das ist so ein hocharomatisches System. Also das sind diese 6 Ringe, ne, diese Benzolringe, ne, und davon hunderte, tausende aneinander geschaltet. Ne, das werden also richtige Makromoleküle. Und da ist ja schon die Frage analytisch, wie es dir gelingen kann, das zu analysieren. Und ich gehe da jetzt nicht zu sehr ins Detail, die Methode habe ich von ihm auch selbst gelernt, ne, aber letztlich gelingt es dadurch, dass du diese hocharomatischen Verbindungen aufbrichst und dann entstehen Spaltprodukte, BPCAs, ne, im Englischen heißen die. Da gibt es nur eine Handvoll von. Ne, also es gibt eine, so, ich glaube, Größenordnung 20 BPCAs, die dann tatsächlich entstehen, wenn du chemisch diese Makromoleküle spaltest. Und die kannst du messen analytisch und kannst das Verhältnis dieser BPCAs zueinander bestimmen. Und dieses Verhältnis sagt dir dann auch ganz viel über das Origin, also die Herkunft tatsächlich dieser Pflanzenkohle. Ne?
Also so wie bei Isotopen oder so.
Ja, Isotopen ist dann nochmal da bestimmt man Isotopenverhältnisse zueinander. Genau, das wäre quasi die Überschneidung. Ja, genau, ne?
Also einfach von Bestandteilen, die Charakteristika in ihre einzelnen Bestandteile in Bezug zu einem.
Genau, ja.
Wo man Referenz quasi.
Ja, richtig.
Standard, wo ganz man weiß, wo sie herkommen. Und dann kann man sagen, okay,
ja, richtig.
Die kommen wirklich, diese Moleküle kommen wirklich da und daher.
Genau, ne? Oder auch Fäkalbiomarker, da hat Bruno Glaser auch viel Methodenentwicklung betrieben. Das habe ich, wie gesagt, in Folge 113 ausgearbeitet.
Also das muss man halt nochmal sagen, das ist halt, es gibt ja quasi so Umweltproxys, also quasi Standards, Referenzen, die wir Wissenschaftler ja nutzen oder die es halt einfach gibt, wo man weiß, dieses Material hat diese und diese Zusammensetzung und hat diesen Marker sozusagen. Und wenn wir das auch wieder finden, irgendwo anders in unserem Boden zum Beispiel, können wir mit sehr hoher Sicherheit sagen, das kommt wirklich daher. Also es, genau.
Ja, richtig. Ja, und
dass wir sozusagen solche Anzeiger haben.
Ja, richtig, genau. Richtig. Da musst du aber auch erstmal drauf kommen. Ne? Also das legt dir ja keiner in die Wiege jetzt sozusagen zu sagen, okay, ja, das entscheidende Element in deinem Terra Preta-Boden, damit du eben dieses Nährstoffverhältnis dorthin kriegst, das ist eben Kacke von, keine Ahnung, von Hausschweinen oder so, ne? Das ist schon eine Leistung. Das klingt heute alles relativ einfach. So, okay, menschlichen Ursprungs, das wissen wir ja schon lange, ne? Aber das war, glaube ich, eine ziemlich spannende Zeit, das auch dort im Gelände zu erforschen. Und da habe ich ja noch eine zweite Doku dir geschickt, die hast du jetzt noch nicht angeguckt, die geht so eine Dreiviertelstunde. Das schwarze Gold des Amazonas heißt die, glaube ich. Habe ich euch auch in die Shownotes geschmissen. Und da könnt ihr so knapp eine Dreiviertelstunde Bruno Glaser dabei zugucken, wie er wirklich dort im Amazonas die Terra Preta-Böden untersucht. Ne? Also ist auch, kann ich dir, Laura, hast du heute Abend schon was vor? Dann ist so eine schöne Abendgestaltung. Ja,
ich wollte auf Weihnachtsdeko machen.
Ach Mensch, ja, dann, es ist schlimm, ja. Also das eine führt nicht zwangsläufig zu dem anderen. Nee, aber es ist, ich will euch noch ans Herz legen, auf Seite 47 in der fortlaufenden Seitennummerierung dieser Studie, da ist eben dieses Schema, dieses Modell der Terra Preta-Genese. Ja, und das Modell, das wirkt jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen kompliziert, aber das muss man sich mal in Ruhe und vielleicht bei einem Gläschen Wein abends nochmal reinziehen, dann kommt man eben genau auf das, was wir gerade besprochen haben. Ne? Oben sieht man die Inkredenzien, die Zutaten, die Backzutaten der Terra Preta. Ne? Das ist einmal Asche als Verbrennungsprodukt. Das sind Überreste von Tieren. Das können zum Beispiel auch Knochen sein. Ne? Das weiß man auch, dass da Knochen gefunden wurden. Das sind auch Pflanzenüberreste. Ne? Und das ist Black Carbon. Das sind diese vier großen, wichtigen Inhalte. Ne? Und dann muss man sich eben vergegenwärtigen, dass natürlich vor allem, was die organischen Bestandteile, also die tierischen Überreste und die Pflanzenüberreste, ne, angeht, dass die erstmal mineralisiert werden und dann zu einer labilen organischen Bodensubstanz werden. Ne, also die ist labil, die ist anfällig dafür, weiter verstoffwechselt zu werden. Das ist die Gefahr in dieser Region. Es ist warm und feucht. Mikroorganismen lauern nur überall drauf, ne? Und wenn man jetzt diese stabilisierenden Elemente nicht hätte, dann würde die einfach ganz schnell verstoffen.
Black Carbon?
Genau, ne? Und genau, und das ist der Schlüssel, ne? Black Carbon ist per Definitionem auch stabile organische Substanz, ne? Und durch eine Interaktion.
Hält quasi den Kohlenstoff im Boden auch. Also der Kohlenstoff ist so länger im Boden.
Ja,
verfügbar ist er jetzt auch nicht so direkt, weil er ist ja stabil, aber
erhöht
den Kohlenstoffvorrat im Boden. So.
Genau, richtig, ne? Und das sind sowohl physikalische Interaktionen, also dieses Makromolekül kann physikalisch, ne, auf molekularer Ebene quasi diesen labilen Kohlenstoff umschließen und dadurch unzugänglich machen. Und das andere sind aber auch tatsächlich chemische Interaktionen. Ne? Es gibt zum Beispiel so organomineralische Interaktionen, da will ich jetzt nicht unnötig ins Detail gehen. Und, das sieht man auch in diesem Schema, die Mikroorganismen sind teilweise auch abgelenkt, weil die haben nämlich eine neue Nährstoffquelle in diesen Böden und das ist ja die Asche. Ne? Deswegen geht da auch ein Pfeil von der Asche zu den Mikroorganismen, ne, in diesem Stoffwechselpool. Ne? Und das ist ein kompliziertes Geflecht, könnte man jetzt noch viel, viel mehr dazu sagen. Dieses Schema ist tatsächlich sehr detailreich, wenn man mal drüber nachdenkt. Ne? Aber in Summe führen diese Ingredienzien in ihrer Wechselwirkung dazu, dass eben die organische Bodensubstanz stabilisiert wird. Und das ist das Besondere an diesen Terra Preta-Böden. Ja. So, jetzt haben wir hoffentlich gut rausgearbeitet, Laura, wie diese Terra Preta-Böden mit hoher Sicherheit entstanden sind und welche Eigenschaften sie auch teilweise haben. Ich will aber nur noch mal sagen, Laura, das Ganze hat ja auch eine philosophische Komponente, ne? Philosophisch finde ich das, dass du dort halt diese Feral Sols findest, typischerweise, sind so blutrot, ne? Es ist schon schön, sich das anzugucken, aber die sehen so ganz anders aus. Und man kann sich ja möglicherweise gar nicht so richtig vorstellen, dass Menschen imstande sind, so großflächig in diesem Gebiet solche tiefschwarzen Böden zu erzeugen. Ne?
Ja, vor allem, wenn wir uns überlegen, dass es ja schon Jahrhunderte oder keine Ahnung, wie lange nochmal her ist. Also, ja. Dass sie wirklich eine lebensfeindliche Umgebung dahin gebracht haben, dass sie dort siedeln und leben konnten.
Ja.
Das ist wirklich richtig bemerkenswert unter ihrem Wissensstandard.
Ja. Das ist gut, dass du das fragst. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Also die ältesten Terra Preta-Böden dort sind etwa 3000 Jahre alt. Aber die Hochzeit der Terra Preta, Genese dort ist so vor 800 bis 1200 Jahren gewesen. Das ist so der Zeitraum. Mhm. Ne? Ja, und man zweifelt dran, ne? Weil wie du sagst, lebensfeindlich versus lebenswert, ne? Das ist so ein Gegensatz, ne? Und auch ist der Mensch überhaupt imstande, so großflächig und so intensiv da tatsächlich ein ganzes Ökosystem umzugestalten?
Und mit eigentlich so einfachen Zutaten, ja, sozusagen.
Ja, genau, ne? Und dann kommt noch so ein Kolonialismus-Aspekt dazu, das muss man auch sagen. Ich habe mal eine Folge gemacht zu traditionellem ökologischem Wissen. Das war, glaube ich, Folge 25 des Zirkas, eine ganz frühe Folge. Da habe ich das auch mal, ne? Wir neigen tatsächlich aus unserer westlichen Perspektive auch manchmal dazu, das so ein bisschen abzuwerten, was frühere Kulturen gerade in anderen Regionen der Erde tatsächlich auch geleistet haben und an Wissen akkumuliert haben. Da sagt man dann immer so, ja, das war alles Trial and Error oder das sind Zufallsprodukte quasi, ne, der Entwicklung dort. Und man unterschätzt, glaube ich, auch, dass die Menschen auch vor Hunderten, Tausenden von Jahren schon planvoll vorgegangen sind, dass die auch Möglichkeiten hatten, Wissen zu archivieren und weiterzugeben, ne? Und dass halt diese Terra Preta-Genese, das wird am Ende des Papers auch noch ein bisschen diskutiert, also keinesfalls blanker Zufall war, sondern dass das auch Regeln gefolgt ist und planvoll. Und das merkt man auch daran, das ist mein letzter Satz dazu, weil wir schon sehr weit fortgeschritten sind. Das merkt man auch daran, dass heute noch von der indigenen Bevölkerung dort praktiziert wird. Ne? Also dieses Wissen in Gärten, ne? Also so typischerweise in Gärten, Vorgärten von Häusern und so. Das wurde auch, als Bruno Glaser damals unterwegs war, dort immer noch angewandt. Ne? Und das heißt, es ist irgendwie übermittelt worden. Die Menschen haben das logisch verarbeitet und nach festen Regeln angewandt. Ne? Und das ist eben auch noch so ein Ding. Und wenn ihr jetzt Bock habt, da noch weiter tiefer drin zu graben, es gibt auch mehr oder weniger aktuelle Streitigkeiten darüber, ob jetzt wirklich die Terra Preta menschlichen Ursprungs sein kann. Das hat möglicherweise auch was damit zu tun, dass es einfach, ja, weiß ich, ist schon ein bisschen surreal. Das erscheint einem unglaubwürdig. Das kann man nicht so wirklich fassen, ne? Und ich habe euch mal drei Artikel noch drangehangen, gerade für die Wissenschaftsbegeisterten, die auch Open Access sind bei Nature Communications. Und da könnt ihr mal gucken, wie unterschiedliche Autorinnenkollektive so sich ein bisschen miteinander waffeln und sich eben über diese menschliche Herkunft quasi der Terra Preta, der Amazonian Dark Earth dort auch ein bisschen streiten. Das finde ich ein ganz nettes Streitgespräch. Spare ich aber an dieser Stelle aus. Ja. Laura, fühlst du dich jetzt gut unterrichtet über Terra Preta?
Ja, doch. Finde ich super. Was ich aber noch mit an die Hand geben möchte, ich möchte jetzt nochmal sagen, dass man das auch wieder, also klar, das findet man ja jetzt nicht umsonst nicht überall. Also jetzt hier die Fischknochen, sowas auf dem Boden, auf euer Gemüsebeet kippen und sowas, hätte ja natürlich einen ganz anderen Effekt oder würde ja vermutlich erstmal nicht so dazu führen.
Ja. Nee, auf gar keinen Fall.
Das wollte ich nur nochmal dazu sagen, dass es da diese regionalen oder diese lokalen ganzen Bedingungen dazu passen, dass sich diese Terra Preta dort entwickelt Und das ist eine super geeignete Methode dort. Und ja, man könnte ja jetzt sagen, ach, man nimmt diese Sachen, diese Ansätze, um auch woanders auf der Welt nachhaltiger irgendwie einen fruchtbaren Boden herzustellen. Aber man muss das ja immer sehr standortspezifisch betrachten.
Richtig. Und das wird Gegenstand mindestens einer weiteren Folge werden, Laura. Da sprechen wir dann über Pflanzenkohle, vielleicht sogar wir beide. Das wäre toll. Weil das ist halt, wie, genau wie du sagst, nochmal so ein Ding. Das zu übertragen, kann man das übertragen, bringt uns das einen Nutzen? Hat es das auch in anderen Teilen der Welt gegeben, solche ähnlichen Düngearten? Ne? Das, also wir haben noch Stoff auf jeden Fall. Ich wollte hier aber tatsächlich einen Einstieg in die Thematik Terra Preta / Pflanzenkohle geben. Und ich hoffe, das hat euch. Ja, weiß nicht, ich hoffe, das überzieht euch da draußen mit Dank und ihr seid glücklich jetzt. So wie Laura, die lächelt ganz glücklich. So ganz, ha, ja. Denkst schon an den Glühwein, den du dir gleich reinziehst, wa? Ja, danke ist ein gutes Stichwort, Laura. Wir bedanken uns ja am Ende der Folge auch immer bei Hörerinnen und Hörern. Und da danke ich hier Benji für seine großzügige Spende, die eingetrudelt ist. Wir nehmen die Folge ein bisschen zeitiger auf. Wenn ihr in der Zwischenzeit gespendet habt, dann werdet ihr erst Ende Dezember davon hören. Aber auch da bedanken wir uns natürlich. Ich bedanke mich bei Markus Dotterweich und bei ganz vielen anderen Leuten, die ich alle schon vergessen habe und die dieses Thema hier immer und immer wieder vorgeschlagen haben, bis ich es endlich gemacht habe. Ich bedanke mich auch bei Inga, die neulich ein sehr schönes und sehr ausführliches Feedback mal an uns geschickt hat. Das ist immer viel wert, da freuen wir uns sehr drüber und hilft uns auch immer, unseren Podcast hier ein Stück weit weiterzuentwickeln. Und da auch ein ganz großes Dankeschön. Ja, Laura, wo können sich denn die Leute hinwenden, wenn sie jetzt noch Feedback hätten zu dieser Folge?
An info@zollcast.de.
Richtig, das ist die E-Mail-Adresse eurer Wahl. Darüber hinaus sind wir auch auf einigen sozialen Medien aktiv, ne? Blue Sky, Instagram, LinkedIn und Facebook beispielsweise und wo auch immer ihr uns noch so findet. Und Laura, ich würde sagen, jetzt in Anbetracht auch der fortgeschrittenen Zeit machen wir an der Stelle einen Deckel drauf, oder?
Genau, machen wir.
Dann war das Zollcast Folge 120 vom 11. Dezember 2024. Und Christoph und Laura sagen an dieser Stelle mal ganz fröhlich Tschüssi.
Tschüss.
Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.